Wien ist ganz oberflächlich wegen seiner Oper berühmt, aber tatsächlich gefürchtet und verabscheut wegen seiner skandalösen Toiletten. Die Wiener, ja die Österreicher insgesamt, haben keine Toilettenkultur. Auf der ganzen Welt finden Sie keine derartig verschmutzten und übelriechenden Aborte, sagte Reger.
Dieses Zitat der Figur des menschenfeindlichen Kunstkritikers Reger aus Thomas Bernhards Komödie Alte Meister trifft zumindest auf die öffentliche Bedürfnisanstalt am Graben nicht zu. Teakholz, Messingbeschläge und Eichenholz wurden für diese 1905 in Jugendstil errichtete öffentliche Bedürfnisanstalt verwendet. Unglaubliche 72.000 Kronen, umgerechnet heute fast 600.000 Euro, wurden für diesen Palast der dringenden Bedürfnisse aufgewendet. Im Frauenabteil gab es sogar ein Aquarium zu bestaunen. Wie es jedoch mit den anderen Einrichtungen in der Stadt ausgesehen hat, welche sozialen und kulturellen Probleme sich aus zu wenigen, zu schmutzigen und zu gefährlichen öffentlichen Toilettenanlagen ergaben, ist Thema der heutigen Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, dem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, ich glaube, heute machen wir ein wichtiges Kapitel auf, wenn es um öffentliche Orte in der Stadt geht. Es geht um das Scheißhaus oder Häsel, wie man in Wien zu sagen pflegt.
Stimmt. Öffentliche Bedürfnisanstalten, ihre Geschichte, ihre sozialen und kulturellen Implikationen wollen wir heute mal besprechen. Und dass natürlich auch Wien ein besonderes Naheverhältnis hat zu Fäkalien und Aborten, wie wir auch ein wenig in der Einleitung gehört haben. Und diese Geschichte wollen wir heute mal besprechen.
Ja, zur Einleitung selber. Ich meine, ich glaube, es wird in den Tipps vorkommen. Aber wie kann man Wien und die Wienerinnen besser kennenlernen als über Thomas Bernhard und seine großartige Komödie Alte Meister? Aber gehen wir nochmal zurück zum Ort. Also die Bedürfnisanstalt am Graben. Ich war ja selber mal dort, zufällig. Ich habe die vorher nicht gekannt und bin dann quasi da die Stiegen runter in den Untergrund gegangen und bin dann in einer Art Dekopalast gestanden. Ganz ehrlich, ich wollte gar nicht mehr ausziehen. Also auch an die Stadt Wien ein kleiner Hinweis. Also wenn ihr diese Räumlichkeit mal veräußern wollt, ich wäre da durchaus interessiert, wie viele andere wahrscheinlich. Was gibt's zu der zu sagen?
Sie war wirklich eine Luxuseinrichtung. Sie war ein Ausnahmebeispiel für öffentliche Toilettenanlagen. Da hat also die Stadt sehr viel investiert, war auch ein Prestigeobjekt, um auch diese öffentlichen Bedürfnisanstalten auch in der öffentlichen Diskussion positiv zu positionieren. Also es war ja immer ein harter Kampf, wo stehen Toilettenanlagen, wo kann man sie hinstellen, wie sollen sie aussehen. Es war auch immer ein Kampf mit den Anrainern oder jeder wollte sie, aber nicht natürlich in seiner Umgebung. Und diese Anstalt war wirklich so ein Vorzeigemodell. Dementsprechend wurde da sehr viel Geld investiert. Bei der Eröffnung gab es auch Blumen, Girlanden, den Treppen runter. Und es ist ja heute noch eine Tourismusattraktion. Also auch ich war in der letzten Zeit einmal dort, voll mit Touristen, die ganz begeistert Fotos von den Anlagen gemacht haben und ja gleich mich angesprochen haben. Das, was für eine tolle Einrichtung, und auch gleich über soziale Klassenfragen mit kanadischen Historikern unten diskutieren können.
Also diese historische Leistung, wenn man es schafft, quasi eine Toilettenanlage zu bauen, die die Menschen mit Begeisterung fotografieren.
Auf jeden Fall, wo es ein bisschen indiskret ist, natürlich die Leute beim Pinkeln abzufilmen. Aber es wird irgendwie akzeptiert. Also jeder weiß, dass er hier eigentlich an einem kulturellen Hotspot sich auch befindet.
Gut, dann habe ich Glück gehabt, weil wie ich dort war, war da überhaupt niemand, außer der Klofrau oder wie man sagt, Wartefrau, oder?
Genau, also die Wartefrau war auch bei meinem letzten Besuch dort, mit der auch konnte ich auch sprechen. Und jetzt sind natürlich ganz furchtbar über die Touristinnen aufgeregt, dass die nichts zahlen wollen und kein Trinkgeld geben. Also es ist nach wie vor noch ein harter Job, ein unangenehmer Job, aber gleichzeitig hat sie durchaus mit Stolz von ihrer Lebens- und Berufserfahrung gesprochen.
Was hat sie da so erzählt?
Naja, dass die Leute ungeduldig sind, dass sie nicht zahlen wollen, dass es jedes Mal einen Kampf gibt um die Gebühren, wobei das natürlich immer ungerecht ist in einer gewissen Hinsicht, auch hinsichtlich der Geschlechteraufteilung. Männer können ja das Pissoir gratis benutzen. Sie müssten natürlich für die Toilettenanlage müssten sie bezahlen oder tun sie es auch. Frauen müssen grundsätzlich immer bezahlen. Das ist natürlich immer eine dieser großen Fragen öffentlicher Bedürfnisanstalten, dass hier Frauen eigentlich benachteiligt werden und das auch in der Vergangenheit auch immer der Fall war.
Also ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angerissen. Öffentlichkeit versus Privatheit, Geschlechterfragen, Klassenfragen, die alle in dieses Thema hineinspielen. Fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Ich meine, wie soll ich sagen, die Lösung des Bedürfnisproblems für Menschen hat ja eine lange Geschichte, eine Menschheitsgeschichte.
Genau so. Solange es die Menschheit schon gibt, solange haben sie das Problem. Manchmal wurde es besser gelöst, manchmal schlechter. Also in Vindobona, der römischen Siedlung von Wien oder dem Vorläufer von Wien, war eigentlich die Toilettfrage einigermaßen im Griff. Also historische Ausgrabungen zeigen ein sehr ausgeklügeltes Kanalsystem und Toilettsystem mit fließendem Wasser. Man kann sich das in den Ausgrabungen auch ansehen am Hof beziehungsweise auch in Carnuntum. Hat sich aber dann nach dem Zerfall des römischen Imperiums innerhalb kürzester Zeit verschlechtert.
Gut, bei den Römern wissen wir nicht. Also wir kennen die Cloaca Maxima, die große Abflussanlage in Rom für Abwässer und Exkremente. In der Zeit, von der du sprichst, in Vindobona, da war natürlich das alles auch schon sehr professionalisiert, zum Teil auch quasi der staatlichen Kontrolle und der Steuer übergeben. Also wir kennen ja alle das berühmte lateinische Zitat, das Kaiser Vespasian zugeschrieben wird, pecunia non olet, Geld stinkt nicht, also dass er seinem Sohn gesagt hat im Hinblick auf die Klosteuer. Aber mit dem Ende des Römischen Reichs und mit dem Zusammenbruch vieler staatlicher Strukturen hat sich das wahrscheinlich sehr verändert.
Ja, die mittelalterliche Stadt war im Grunde eine einzige große Kloake. Also Bedürfnisse wurden vor Ort erledigt, es gab keine Privatheit, die Stadt war voll mit toten Tierkadavern, voll mit menschlichen Abfällen. Und meistens hat man einfach auf den Regen gewartet, bis der die Abfälle weggespült hat. Also es waren wirklich schlimme hygienische Verhältnisse. Und es hat sich erst sehr spät geändert, nämlich mit Ende des 18. Jahrhunderts, Beginn des 19. Jahrhunderts, mit den Einsätzen auch von zwei Diskursen. Nämlich einerseits einen medizinischen Diskurs und auf der anderen Seite auch einen sittlich-moralischen. Und der medizinische beginnt damit, dass die Städte wuchern und wachsen, auch mit der Industrialisierung, und die Seuchengefahr steigt enorm. Man muss hier Lösungen finden für eben ein sehr starkes Problem, dass das Bevölkerungswachstum einschränkt, beziehungsweise auch die Entwicklung der Städte und die Seuchengefahr vor allem bannen muss. Also es gibt ja auch neue medizinische Erkenntnisse, Bakteriologie, Miasmentheorien, das ist, was sich als falsch herausgestellt hat.
Was ist die Miasmentheorie?
Das die Miasmentheorie war eine sehr dominante Theorie, die sehr lange in der Medizin vorherrschte, dass nämlich die ganzen Krankheiten durch Gerüche übertragen werden. Also alles, was übel riecht, ist auch ein Krankheitsherd im Potenzieller und muss eigentlich beseitigt werden.
Also es ist quasi die Atemluft bzw. die Gerüche, die die Krankheiten davor erheben nach dieser Theorie.
Genau. Was falsch war, aber was auf der anderen Seite wieder gut war, weil natürlich man hat nicht ursächlich das Problem bekämpft, zumindest hat man Schadstoffe aus der Stadt entfernt und natürlich alles, was gestunken hat, war ein potenzieller Ort der Erreger. Die Maßnahmen, die gesetzt wurden in diesem medizinischen Diskurs, waren vor allem also Abwasser wegzubringen und frisches Wasser zuzubringen. Das war ein Schlüsselpunkt. Wir haben ja schon einmal in einer Folge auch bei die Hochquellleitung in der Cholera-Folge angesprochen.
Also die Stadt und die Seuchen, genau. Folge 1.
Folge 1. Und es gab aber nicht nur diesen medizinischen Diskurs so auf der körperlich-bakteriellen Ebene, sondern auch auf der sittlichen, moralischen. Also es ging auch darum, Reinlichkeit und Sauberkeit vor allem unter den Massen zu verbreiten. Es war immer ganz wichtig, gegen spontan agierende Massen hilft nur Hygiene.
Aber das ist etwas, das sozusagen an das Ende des 18. Jahrhunderts herankommt. Weil du hast mir ja auch in der Vorbereitung erzählt, dass das durchaus auch im 18. Jahrhundert, jetzt vielleicht bei der Masse, aber vor allem auch bei den Adligen, gar nicht so viel anders war, oder?
Ja, also dieser Hygienediskurs beginnt in Paris, Ende des 18. Jahrhunderts. Die Adeligen oder sehr fortschrittliche Adelige sehen da einfach die dringende Notwendigkeit, hygienische Maßnahmen zu setzen. Also die Tuilerien, so die königlichen Gärten sind von den Besucherinnen und Besuchern einfach vollgeschissen. Die Leute verrichten dort ihre Notdunft aufgrund von Mangel an Bedürfnisanstalten. Und trotz Verbote kann man der Sache nicht Herr werden. Also es gibt auch sogar dann die Aussagen oder das Gefühl, dass manche Leute mit Absicht dorthin gekommen sind und die Tuilerien vollgeschissen haben, um die Adeligen zu ärgern.
Euer Majestät, ihr seht genau aus wie der Pisspage. Und du siehst aus wie ein Kübel voll Scheiße.
Das ist ein renitenter Akt gegen die Obrigkeiten, was sehr lustig war, aber der Adel wollte hier unbedingt, oder ein Teil des Adels wollte hier unbedingt Maßnahmen setzen. Und hier beginnt die Diskussion, wir brauchen öffentliche Pissoirs und Bedürfnisanstalten. Auch in den Palästen selbst gab es ja keine Toiletten oder irgendwelche ähnlich geartete sanitäre Einrichtungen. Es gibt die schöne Geschichte, dass Marie Antoinette, wie sie frisch aus Österreich auf dem Pariser Hof einkehrte, in ihrer ersten Nacht in Paris griff sie dann automatisch in der Nacht einmal zum Nachttopf, um sich zu erleichtern. Und es war ein großer Skandal, weil der Hofzeremonienmeister hat gesagt, das geht einfach nicht. Eine Prinzessin greift nicht zum Nachttopf. Also entweder er wird hingehalten oder sie macht ins Bett. Aber das andere geht nicht, dass man persönlich sich da um dieses dringendes Bedürfnis kümmert und selbst da Schritte setzt. Also es waren total strenge Regeln auch hinsichtlich Fäkalien und Aborte, die aber zum Teil wahnsinnig unhygienisch waren. Und es gibt auch die großen Erzählungen oder die wichtigen Erzählungen, dass in Versailles muss furchtbar gestunken haben, weil die Leute einfach in jeder Ecke hingepisst haben, die Stiegenaufgänge genutzt haben, weil es eben viel zu wenig Toilettanlagen gab oder es gab nur so mobile Einrichtungen, die musste man aber erst einmal finden. Wahrscheinlich je nach Status und Rang hatte man zuerst Zugriff auf diese Einrichtungen.
Ja, und jetzt ändert sich aber im 18. Jahrhundert einiges. Die Städte wachsen, um mit Walter Benjamin zu sprechen. Die öffentlichen Plätze werden zu den Wohnungen des Kollektivs. Und Wohnungen brauchen Toiletten.
Stimmt. Also hier werden Einrichtungen jetzt geschaffen. Es wird ein permanenter Diskurs geführt. Wie sollen die aussehen? Wie können die am besten eingebracht werden? Und diese Diskussion beginnt auch in Wien zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Man nimmt Maß natürlich an Paris und zum Teil auch an London, aber Paris hat hier eine Vorreiterrolle. Die ersten Toilettanlagen entstehen so um die 1830er Jahre. Also 1830 davor verrichten die Leute entweder in einer Ecke ihre Notdurft oder es gibt auch diese Büttenmänner oder Büttenweiber, die tragen Fässer durch die Stadt und bieten an, dass man dort einfach hineinmachen kann, bieten auch Deckmäntel und Masken an, damit man das auch anonym und in Ort einer minimalen Privatheit verrichten kann. Aber auch hier, es ist unhygienisch, es reicht nicht aus.
Wann kommt eigentlich dieser Punkt, wo zwischen Privatheit und Öffentlichkeit im Toilettgang unterschieden wird?
Man kann sagen, Beginn des 19. Jahrhunderts. Also es geht hier immer stark auch um Disziplinierung und Verfeinerung der Sitten. Also es geht also Hand in Hand. Dieser medizinische Diskurs geht auch mit einem sittlichen Diskurs und auch mit der Sprache Hand in Hand. Es sind miteinander verwoben. Man entwickelt ein Schamgefühl, also man uriniert nicht mehr in der Öffentlichkeit, die Sprache verändert sich, man sagt nicht mehr Scheißen und Pissen, man verwendet andere Wörter, man sagt auch nicht Pissrinne, man sagt halt Pissoir, weil das halt natürlich mit dem Französischen ein bisschen feiner klingt. Auch eine lustige Anekdote oder ein Hinweis ist, wie entsteht dieses 00 auf den Toiletttüren. Also auch öffentliche Einrichtungen brauchen Toiletten, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Und damit man diesen Ort, wo die Toiletten sind, auch festmachen kann, wird 00 hingeschrieben. Also das bekommt eine eigene Nummer. Also alle anderen Zimmer haben eine Nummer mit einer klaren Zuschreibung. Und die Toilette wird mit Raum 00 tituliert.
Das ist auch ganz spannend, psychologisch gesehen.
Ja, also jeder weiß, um was es geht. Und gleichzeitig verschwindet der Raum. Und das ist eine unterbrochene Diskussion. Wie geht man mit diesen Räumen für die öffentlichen Bedürfnisse um?
Und wie kommt es jetzt zu den großartigen Toilettenanlagen, wie zum Beispiel die am Graben?
Das ist ein langer Weg zu dieser tollen Toilettenanlage. Man beginnt Beginn des 19. Jahrhunderts zu experimentieren. Es gibt so Pisssteine, Rinnsteine, die man in Ecken positioniert. Auch hier immer wiederum, typisch auch Wien natürlich, eine heiße Diskussion. Man braucht es, man will es nicht in seiner Nachbarschaft haben. Es schaut nicht gut genug aus, es funktioniert nicht. Die Stadtregierung möchte es, aber es ist wieder zu teuer. Macht man es oberirdisch, macht man es unterirdisch, soll es mit Fließwasser versorgt werden? Es ist eine unterbrochene Diskussion, wie geht man damit am besten um? Und die Stadt nähert sich praktisch erst einmal so diesem Thema Schritt für Schritt an. Es gibt ja auch herrliche Diskussionen im Gemeinderat, also im Rathaus wird das heiß diskutiert. Eigentlich die große Wende beginnt eigentlich mit einem Wiener Unternehmen, das aber von einem Berliner gegründet wird, nämlich von Herrn Wilhelm Beetz. Der kommt aus Berlin nach Wien in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts und bringt einige Ideen aus Berlin mit. Der Herr Wilhelm Beetz hat eine tolle Innovation, nämlich eine völlig neue Toilettenanlage, Pissoirs, die mit Öl beschichtet sind. Also man erspart sich wahnsinnig viel Fließwasser, man beschichtet die Pissoirs mit Öl, also der Urin kann sich nicht festsetzen, er gleitet nach unten und dort wird ein Ölsiphon aufgefangen, das heißt auch dort ist Öl, das Wasser sinkt nach unten, die mit den Harnstoffen, oben bleibt der Ölfilm und deckt es auch geruchlich zu. Und das ist einfach eine wirklich tolle Innovation und mit der wird er auch weltweit berühmt und diese Beetz-Toiletten stehen für Wien dann also außerordentlich, also für diese Erneuerung. Ganz wichtig auch natürlich wie immer die Weltausstellung von 1873. Also Wien möchte sich im Glanz präsentieren, nicht so als verdreckte, verschmutzte Stadt und auf einmal gewinnt diese Beetzschen Anlagen oder diese neuen Innovationen an Bedeutung und werden eigentlich überall in der Stadt errichtet. Am Anfang mit so Art Pissoirs, man experimentiert Metallgebäude aus Eisen oder soll man eher so aus Holz machen. Am Ende setzt sich eigentlich diese Eisenkonstruktion durch, die man ja eigentlich kennt noch von der Ringstraße oder von einigen Teilen in Wien, die nach wie vor noch stehen. Ja, und diese Anlagen sind eigentlich sehr klar geplant. Sie haben so, sind normiert mit genau wie viele Anlagen, wie viele Pissoiranlagen gibt es, wie viel Sitzgelegenheit gibt es für Männer und für Frauen. Und es ist auch immer eine Wartefrau vorgesehen, die so einen kleinen Raum dort auch aufpasst, Gebühren einhebt und die Gäste oder die Kundinnen dementsprechend je nach Klasse, es gibt erste und zweite Klasse, auch mit Hygieneartikeln versorgt.
Es gibt erste und zweite Klasse.
Genau, also die Benutzung der ersten Klasse war, glaube ich, so bei 4 Kreuzer am Anfang, die der zweiten Klasse mit 2 Kreuzer. Und der ersten Klasse bekam man auch noch Toilettpapier, Seife, möglicherweise auch vielleicht noch ein Duftwasser. Also es war natürlich wie immer eine unterschiedliche Behandlung.
Und Toilettpapier gibt es in der zweiten Klasse nicht?
Naja, es gab wahrscheinlich anderes Toilettpapier. Also meistens gab es ja zerschnittene Zeitungen, aber man wurde natürlich auch anders behandelt. Also es war aber trotzdem ein Aufwand. Auch die zweite Klasse, 2 Kreuzer für ein dringendes Bedürfnis zu bezahlen, war natürlich für viele Leute auch teuer. Und es ist auch hier wiederum ein Klassenunterschied. Diese klassischen Toilettanlagen, diese aus Eisenkonstruktion gefertigten, findet man vor allem in der inneren Stadt. Also hier, wo Bürger flanieren. Die Pissoirs findet man eher in den Außenbezirken, also dort, wo eben so vor allem Männer sich frei bewegen können. Die werden einfach nur von Männern genützt und die unentgeltlich sind. Also auch hier klassischer Unterschied. Die bürgerlichen Frauen finden Toilettanlagen in der inneren Stadt vor für ihre Bedürfnisse. Proletarierinnen haben keine Gelegenheit in Außenbezirken. Sie sind noch wirklich auch eng gebunden an ihre Arbeitsplätze oder an ihr Zuhause, wo sie auch ihre Notdurft verrichten können. Aber der öffentliche Raum ist für sie eigentlich nicht gedacht. Und dieser Weg maximal zwischen Arbeit und Haushalt müssen sie irgendwie halt hinkriegen.
Und jetzt übers 19. Jahrhundert gesehen, was gibt es da für Zahlen? Also wie expandieren diese Toilettenanlagen?
Ja, also ab den 1870er Jahren, also nach der Weltausstellung, wirklich wächst die Zahl rasant. Wir haben 1894 in Wien 32 Anlagen, daneben eine Menge von Pissoirs, 1903 schon 93 Pissoirs und 58 Bedürfnisanstalten und sehr viele Pissoirs außerhalb des Gürtels. Also die Anzahl steigt enorm, es wird auch gut angenommen, es ist auch ein bisschen so ein Herzeigemodell, also die Stadt Wien zeigt sich da im modernen Gewand und erhöht natürlich auch die Mobilität, was wiederum der Bewohnerinnen, was natürlich auch jetzt auch einen Hinweis gibt auf die heutige Situation. Also je mehr öffentliche Bedürfnisanstalten es gibt und die auch gratis sind und die gut gepflegt sind, umso mehr bewegen sich auch die Leute. Es gibt in der modernen Stadtplanung jetzt den englischen Begriff des Loo-Leashings.
Okay, aha, was bedeutet das?
Wenn man es 1:1 übersetzt, heißt das nichts anderes als Kloleine. Also viele Leute sind aufgrund der mangelnden Anzahl von öffentlichen Toiletten oder ausreichend ausgestatteten Toiletten in ihrem Mobilitätskreis eingeschränkt. Es betrifft alte Menschen, es betrifft auch oft Frauen, es betrifft
Kranke Menschen mit Behinderung.
Mit Behinderung.
Kinder.
Sie sind wirklich auch eingeschränkt in ihrer Mobilität. Es ist auch eine mangelnde Maßnahme zum Beispiel gegen Bewegungsarmut, also auch gegen Fettleibigkeit, den Kampf gegen die Fettleibigkeit. Also alles das schränkt Menschen ein, die sich eigentlich mehr bewegen wollen oder würden, aber es geht nicht, weil sie keine öffentlichen Toiletten auffinden. Dieses Problem sieht die Stadtregierung auch Ende des 19. Jahrhunderts und setzt auch Schritte. Sie wollen ja auch wirklich so sich so als offene, liberale, flanierende Stadt sehen. Und das wird heutzutage oft vergessen, dass es ein Grundbedürfnis ist und das muss auch gedeckt werden, damit hier Mobilität vorherrscht oder beziehungsweise auch diese im Kampf gegen die Wildpinklerei und gegen den, ja, das eigentlich wieder ein Rückfall in die mittelalterliche Stadt, dass man an jede Ecke seine Notdurft verrichtet, weil es einfach keine andere Gelegenheit gibt, das eigentlich zu erledigen. Mit Ende des 19. Jahrhunderts eben wächst diese Anzahl dieser Bedürfnisanstalten, ist auch ein Riesengeschäft für den Herrn Beetz. Also er baut dann wirklich ein riesiges
Imperium
auf. Er exportiert seine Produkte, seine Erfindungen über ganz Europa bis in die Türkei. Also er wirklich hat einen bekannten Namen. Und bis 1921, bis seinem Tod, ist Beetz wirklich federführend im sogenannten Anlagenbau. Danach zerfällt die Firma. Es gibt Diskussionen dann mit der Gemeinde. Wem gehören dann die Anlagen? Werden sie verpachtet? Gehen sie in Besitz über? Und diese Diskussion herrscht ja nach wie vor noch. Also ich glaube, in den 90er Jahren wurde die Verwaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten von der Gemeindeebene dann auf die Bezirksebene gebracht. Aber es gibt ja noch eine Menge andere öffentliche Toiletten, auch zum Beispiel von den Wiener Verkehrsbetrieben. Wer verwaltet die? Werden die privatisiert? Werden die verpachtet? Also eine permanente Diskussion über dieses notwendige Instrumentarium für Stadtentwicklung.
Gut, bevor wir da jetzt in die Gegenwart kommen, noch eine Frage zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Also irgendwann einmal beginnen ja diese Toilettenanlagen von der Oberfläche unter die Erde zu wandern, so wie unser Ort, der ja quasi unterm Graben liegt. Was ist da der Hintergrund?
Ja, eine sehr interessante Diskussion nämlich, weil es wiederum so geht, diese Anlagen, sind sie Teil dieser Stadt, dieser, oder wie es eben auch Walter Benjamin sagt, die Möblierung dieser Stadt mit diesen Anstalten oder mit auch mit Wartehäuschen, Toiletten, soll das in der Öffentlichkeit passieren, soll es sich dem Stadtbild anpassen, stört das Gesamtensemble? Oder sollen die nach unten verschwinden? Das ist natürlich auch so ein bisschen eine psychologische, freudianische Interpretation auch, dass nämlich dieser Orkus wieder aufgeht und dass man dort seine Fäkalien dort unterbringt und nicht in der Öffentlichkeit präsentiert. Also es sind wirklich heiße Diskussionen auch auf dieser kulturellen und architektonischen Ebene. Und 1905 zum Beispiel die Entscheidung auch, dass man dieses am Graben, diese Anstalt nach unten verbringt. Waren auch Diskussionen, zuerst die Idee am Stephansplatz, wo der Hotspot für den Tourismus auch war, auch in 1873, hat sich die Kirche total dagegen gewehrt. Man wollte das nicht, es verschandelt eben den ganzen Platz.
Ja, da muss man dazu sagen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts quasi tatsächlich der Tourismus und auch der Städtetourismus beginnt. Und eben natürlich wollen die Menschen damals wie heute den Stephansdom sehen.
Aber die Kirche ist dagegen, dass es oben eine Anstalt eingerichtet wird. Sie ist aber auch dagegen, dass man sie unterirdisch baut, weil da natürlich nach wie vor noch Friedhöfe, auch wenn sie auch zugeschüttet sind oder auch verschollen sind, aber trotzdem liegen hier noch Leichen und
Tote. Genau, Gräber, weil Gräber. Ich nehme an, auch beim Stephansdom wird es so sein, wie bei den meisten Kirchen in der vormodernen Zeit, dass der Friedhof rund um diese Kirche immer zunächst gebaut worden ist. Und das heißt, dass 1893 das ehemaliges Friedhofsgelände ist und somit ja wahrscheinlich noch Überreste von Toten dort liegen.
Korrekt. Und darum, man verschiebt es auf den Graben und dort unterirdisch. Nachträglich werden ja noch einige andere Anlagen in die Tiefe gebaut. Es gibt dann am Schwarzenbergplatz eine 1909 und am Hohen Markt auf der Marhilferstraße 1913.
Gibt es die heute noch?
Iris-Gas, die am Schwarzenbergplatz und am Hohen Markt nicht mehr, aber die in der Irisgasse und in der Marhilferstraße. Mhm. Also auch hier, Marieferstraße, als Einkaufsstraße, ja schon damals, im 19. Jahrhundert, war es wichtig, dass man dort einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, sich zu erleichtern, um dann weiter eigentlich einkaufen zu können. Also einfach auch eine praktische Entscheidung.
Das heißt, in der Marieferstraße und in der Irisgasse kann man heute noch diese historischen Toilettenanlagen auch besuchen.
Genau, also sind eigentlich noch im selben Stil erhalten. Natürlich gab es Umbauten, aber eigentlich sind sie noch ziemlich authentisch erhalten. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg natürlich werden diese Bauten oder die Anzahl der Bauten eingeschränkt, beziehungsweise aufgrund auch der Wirtschaftskrise kann sich die Stadt einfach weitere Bauten nicht mehr leisten. Sie zerfallen zunehmend auch. Also es wird schlecht gewartet und hier beginnt nun auch das Problem mit den gefährlichen Orten. Also es sind dunkle Orte, sie sind oft verdreckt, man hat Angst, sich eigentlich davor anzustecken. Es finden auch meistens so kriminelle Handlungen zum Teil statt. Das war auch immer so auch eine Diskussion, also weit man das als kriminelle Handlung das interpretieren kann, aber es war immer Klosetts, waren immer die Öffentlichen auch verbunden mit geheimer Prostitution, dass sich Prostituierte dort aufhalten und dort nach Kunden suchen. Also es war da immer dann, es wurde immer.
Weil es sozusagen öffentliche Orte sind und zugleich aber auch eine gewisse Abgeschiedenheit dort herrscht.
Genau, also es war die Möglichkeit, in den Kabinen theoretisch sexuelle Handlungen vorzunehmen, war aber mehr Mythos. Also das war eher so in der bürgerlichen Fantasie, das sind so Sündenpfuhle und hier kann man seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen nachgehen. Eher war das Problem des Voyeurismus. Also diese Fälle sind dokumentiert, dass Männer sich vor allem irgendwelche Löcher in die Wände gebohrt haben und dann versucht haben, also Frauen also nackt beim Urinieren zu beobachten. Also das war eher...
Okay, wie absurd?
Ja, sehr absurd, aber durchaus offenbar das öfters gang und gäbe. Wie gesagt, die Prostitution war eher nicht der Fall. Diese Orte wurden dann eben auch für andere Dinge ja auch genützt. Also öffentliche Toilettenanlagen waren ja auch oft der Rückzugsort für Marginalisierte oder Menschen, die eben an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Also ein interessanter Aspekt ist natürlich als Treffpunkt für homosexuelle Männer.
Genau. Klappen.
Diese Klappen oder Logen, wie sie auch genannt wurden. Hier war das oft für sie die einzige Möglichkeit, Kontakte zu finden, zu treffen, andere Männer kennenzulernen. Wir kennen das noch, vielleicht Älteren unter uns, oft auch diese Hinweise, die auf den Pissoir-Wänden angeschrieben wurden mit Telefonnummern. Ob da wirklich reelle Personen dahinter standen, weiß ich nicht. Schwer auch zu beweisen. Aber hier war das immer ein bestimmter Punkt für Männer, sich hier ihrer sexuellen Orientierung auch dementsprechend auch Partner zu finden. Bekannt war zum Beispiel die Loge oder die Klappe im Schönbornpark oder auch am Stadtpark. Das waren so bekannte Orte. Gleichzeitig waren es aber auch natürlich auch Orte, an denen diese Männer zu Opfer von Verbrechen wurden. Also sie wurden dort öfters auch ausgeraubt oder erpresst. Und die gingen natürlich nicht zur Polizei. Also das war für sie natürlich unmöglich, weil dann ja, waren sie dementsprechend punziert. Also hier wiederum fast schon wieder ein gefährlicher Ort auch für diese Menschen. Danach werden auch Toiletten immer zunehmend natürlich als Rückzugsort für obdachlose Menschen. Vor allem in den 60er bis 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der Mangel an Schlafmöglichkeiten für Obdachlose in der Stadt Wien wurde zum Glück teilweise behoben oder die Situation hat sich da sehr verbessert. Aber deswegen war auch dann so ein Grund, nicht öffentliche Toilette zu benutzen, weil natürlich immer sehr viel Obdachlose, natürlich auch sehr viel alkoholkranke Menschen dort zumindest versucht haben zu übernachten und dort Obdach gefunden haben für eine Nacht. Und das dritte Problem war natürlich auch nach wie vor Drogenabhängige. Also auch hier hat sich zwar die Situation verbessert, aber lange Zeit war das hier die Möglichkeit, dort Drogen zu konsumieren oder zu handeln, weil es natürlich auch ein versteckter Ort war und da ist ja auch keiner mehr reingegangen, weil die schon so verfallen waren und so kaputt. Ja, auch hier wurden Maßnahmen gesetzt, natürlich in der Drogenprävention.
Das heißt, jetzt sind wir insgesamt in der Welt des Herrn Reger, der irgendwie die Toilettenanlagen einfach als katastrophal einschätzt.
Gut, der Herr Reger hat auch die Toilettenlagen im Hotel Bristol als katastrophal eingeschätzt. Und ich glaube, in Bristol ist sicher kein schlechtes Klo.
Ich glaube, der Herr Reger aus Thomas Bernhards Altemeister ist einfach ein Misanthrop.
Ja, war einfach ein Moserant übelster Sorte. Also, wie schon gesagt, sehr lustig, aber manchmal auch sehr treffend, aber wie schon gesagt, manchmal auch sehr übertrieben. Mhm. Aber die Drogenproblematik war eine große und nach wie vor gibt es ja Maßnahmen, um Drogenabhängige von dem Zugang zu öffentlichen Toiletten abzuhalten. Es gibt zum Beispiel diese Einrichtung dieses Blaulichts.
Genau, oder Schwarzlicht, wie es manchmal genannt
wird. Ja, also dieses Licht verhindert oder erschwert die Sichtung der Venen. Also es geht hier vor allem um Heroinkranke, die sich diesen Schuster setzen möchten. Ich habe das auch schon gesehen, auch auf Klos, Toiletten von Ämtern oder von Magistraten. Also auch hier gab es wahrscheinlich offensichtlich das Problem. Die öffentlichen Toilettenanlagen waren auch eine Zeit lang immer ein Rückzugsort, weil eben die auch zerfallen sind mit dem Nicht-Kümmern oder Nicht-Investieren von Geld, beziehungsweise auch mit diesen Kompetenzstreitigkeiten. Wem gehören jetzt die Anlagen? Privaten, der Gemeinde, dem Bezirk, den Verkehrsbetrieben?
Aber es ist auch schon spannend, dass gerade so wichtige öffentliche Orte vernachlässigt werden. Also irgendwie ist man ja dadurch auch ein bisschen gezwungen oder diszipliniert in die Richtung, dass man, wenn man jetzt in der Stadt selber ist, also ich wiederhole auch immer gern dieses Wort eines Freundes von mir, der sagt, der Unterschied zwischen zum Beispiel Wien und anderen Städten in anderen Teilen der Welt ist, dass man dort in anderen Städten sich oft in der Öffentlichkeit aufhält, es zelebriert, sich wirklich da wohlfühlt, seine Freizeit gestaltet. Und in Wien ist es halt oft so, dass den öffentlichen Raum zu queren heißt, wirklich nur von A nach B zu kommen. Gerade auch im Zusammenhang mit Toilettenanlagen heißt es ja, man kann sich gar nicht zu weit entfernen von entweder den privaten Toiletten, den Toiletten am Arbeitsplatz oder den Toiletten, die man vielleicht an den Orten der Konsumation vorfindet.
Es gab ja 1820 ein Gesetz, dass die Gasthäuser verpflichtet hat, die Toiletten zugänglich zu machen, und zwar gratis. Also das war ja lange Zeit auch die Möglichkeit, diese Chance zumindest, wenn man unterwegs ist, in ein Gasthaus zu gehen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr möglich. Also es werden Gebühren verlangt oder beziehungsweise man muss sie meistens dann vom Wirten zusammenscheißen lassen, was da überhaupt man sucht. Ne? Also das hat sich auch hier der Ton eigentlich verschärft. Die Situation kennen wir auch zum Beispiel, wenn einmal endlich wieder öffentliche Plätze eingerichtet werden, wie wir jetzt am Donaukanal, wo sehr viele junge Menschen feiern. Es gibt eine Menge Bars, aber es gibt einfach viel zu wenig Toiletten.
Mhm. Also und die Toiletten, die es gibt, wie du sagst, da gibt es eine Gebühr zu zahlen. Also da gibt es eine finanzielle Schranke.
Was ich eigentlich unerhört finde, ja, also müsste eigentlich auch die Gastwirte oder Gastwirtschaften müssten eigentlich gedrängt werden, dass sie das einfach zur Verfügung stellen, weil sie verdienen ja auch recht viel Geld damit. Also man könnte da schon Lösungen finden. Und die wenigen Toiletten sind halt meistens wirklich dann in einem üblen Zustand.
Ich meine, das ist ein Trend in letzter Zeit. Also jetzt auch ein Beispiel außerhalb der Stadt Wien, aber es gab ja vor ein paar Jahren die Diskussion rund um die Toilettenanlagen bei den Autobahnraststätten und Autobahntankstellen. Und da ist es ja so, dass damals mit der Richtung der Autobahn und der Tankstellen und Raststätten haben ja diese Tankstellen die Erlaubnis bekommen, den Sprit teurer zu verkaufen. Und im Gegenzug mussten sie die Toilettenanlagen gratis zur Verfügung stellen und natürlich auch warten. Und das Spannende ist, also diesen zweiten Teil haben die dann geflissentlich vergessen und haben in den letzten Jahren zu jammern begonnen. Ja, es ist so viel Aufwand, diese Toilettenanlagen. Und die sind ja jetzt plötzlich gebührenpflichtig. Der Sprit ist aber weiterhin sozusagen teurer als an den sonstigen Tankstellen geblieben. Durchaus ein zweischneidiges Schwert, weil wir wollen natürlich gepflegte und gewartete Toiletten. Aber es muss doch möglich sein, im öffentlichen Raum das zu einer öffentlichen Aufgabe zu machen.
Ja, sehe ich genauso. Also die öffentliche Hand hat die Pflicht, weil es, wie wir es auch vorhin erwähnt haben, die Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner erhöhen würde, diese Toilettenanlagen in einem Zustand zu halten, damit man sie auch wirklich benutzt. Auf der anderen Seite müssen auch die Leute, die Profite machen, zum Beispiel mit Alkoholkonsumation oder mit Essen, auch ihren Kundinnen und Kunden Toiletten zur Verfügung zu stellen. Also das ist einfach nicht möglich und nicht richtig, dass da die Leute dann irgendwie wild pinkeln müssen oder die anderen das auch erleiden müssen, weil selbst wenn ich dort daneben spazieren gehe, ich kriege den Geruch der Wildpinklerei natürlich auch mit, auch wenn ich dort nicht konsumiere und auch nicht dort auf die Toilette gehen muss. Also die ganze Umgebung leidet unter diesem Mangel. Auch hier könnte man sich Beispiele nehmen, wie ich vorhin Paris erwähnt habe, man soll mal auf Autobahnraststätten in Frankreich aufs Klo gehen. Also da gibt es zwar teure Mautgebühren, aber auf den Klos kann man faktisch essen, es gibt parfümierte Seife, gute Musik und gerade das nicht die Handtücher austeilen. Also das ist schon etwas, man kann anders auch damit umgehen. Hängt natürlich auch zusammen zum Beispiel mit diesen verschwindenden Wartefrauen, über die haben wir noch nicht gesprochen. Also das war ja auch so auf den hässlichen Wiener Begriff der Heiselfrau, aber diese Wartefrauen waren extrem wichtig, um auch diese Toilettenanlagen in Schuss zu halten.
Weil auch eine soziale Institution sozusagen.
Genau, also einerseits eine kontrollierende, also die hatten natürlich auch den Ruf, ein bisschen strenger zu sein. Sie mussten aber natürlich auch dieses Ding am Laufen halten. Da musste man natürlich auch manchmal mit den Kundinnen und Kunden etwas strenger umgehen. Gleichzeitig aber haben sie für ein Ausmaß an Sicherheit gesorgt auf den Toiletten und natürlich für Hygiene. Die Wartefrau fiel natürlich den Einsparungen der Gemeinde wie auch den Betrieben zum Opfer. War aber interessant, noch einmal eine kurze auch historische Replik zum Herrn Beetz. Der Herr Beetz war ja praktisch diese Anlagen konzipiert und da waren immer bei diesen großen Anlagen eine Wartefrau vorgesehen. Die Frauen waren meistens ältere, zugewanderte Frauen, oft verwitwet, waren natürlich nicht gut entlohnt und es war eine im sozialen Status eher sehr schlecht angesehene Arbeit. Gleichzeitig aber war es für sie eine Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu lukrieren. Und gleichzeitig waren die auch zum Beispiel beim Herrn Beetz krankenversichert. Also da gab es zumindest ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit auch für diese Frauen. Das ist verschwunden, wurde eigentlich ersetzt durch professionelle, große Sanitärdienste, die man jetzt eigentlich so kennt, die von öffentlicher Hand entweder beauftragt werden oder von den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, und auch hier gibt es eine Automatisierung zum Teil. Also es gibt ja zum Beispiel im Prater Toilettenanlagen, die automatisiert zugänglich sind. Es gibt viele Toilettenanlagen, die zwar gebührenpflichtig sind, aber wo es halt auch am Anfang so ein Drehkreuz und einen Automaten gibt, wo man die 50 Cent reinschmeißt. Zum Teil Veränderung durch Technologie.
Ja, also ich glaube, es gibt kaum eine Einrichtung wie die öffentlichen Toiletten, die so sehr auch unter dem Einfluss technischer Innovation standen. Also es wird ja ununterbrochen herumexperimentiert, auch international. Also Spülungen, dass man kein Toilettpapier mehr verwendet, sondern dass die Spülung durch einen Wasserstrahl erfolgt, dass die Reinigung statt Toilettpapier heiße Luft kommt unten, also diese japanischen Toiletten oder zum Beispiel auch speziell für Frauen entwickelte Bedürfnisanstalten, dass die Glasscheibe, bevor man eintritt, durchsichtig ist und kaum tritt man ein und schließt hinter sich ab, wird die Glasscheibe milchig, das heißt, man kann nicht mehr reinsehen, also man kann aber vorher schon reinschauen, ist da wer drin in der Toilette, also das Sicherheitsbedürfnis von Frauen damit auch entgegenkommt. Also permanente Innovation erfolgt, ist natürlich oft auch teuer und anfällig und dementsprechend sind die oft auch kaputt. Also man richtet dann oft moderne Hightech-Toiletten ein, aber nach 2 Jahren sind die aufgrund der, sagen wir, nicht ausgereiften Technologie nicht mehr funktionsfähig. Was erzeugt dann noch mehr Zorn? Also das ist immer so eine Mischung und erzeugt dann oft auch Vandalismus. Also man fragt sich ja oft, warum Leute so oft Vandalenakte auf öffentlichen Toiletten veranstalten. Ich weiß nicht genau wieso, aber vielleicht ist es auch die Wut, dass es so aussieht und dann schaut es natürlich noch schlimmer aus und dann kommen die Nächsten, die sind noch wütender.
Also eine Art Dammbruch.
Ja, ja. Also
von der Theorie her zumindest.
Mhm. Aber auch hier, es gibt ja so, ich habe vor kurzem in den Medien auch gelesen, diesen kuriosen Fall, wer darf wo hingehen. Es gab jetzt vor kurzem einen Streit der Wiener Linien mit den Postbussen, dass die Postbusfahrer nicht die Toiletten der Wiener Linien mitbenutzen durften. Also war eine lange Auseinandersetzung am Römernplatz, bis dann endlich offensichtlich die Gemeinde und die Gewerkschaft eingeschritten ist und den Wiener Verkehrsbetrieben gesagt hat, hallo, die Postbusfahrer und Fahrerinnen müssen auch auf die Toilette gehen. Also dieser Kampf, wer darf wohin gehen, ist ja auch ein permanenter und selbst in Arbeitskämpfen schlägt sich das nieder.
Was ist eigentlich an dieser Geschichte daran? Also ist es eine Legende, ist es eine wahre Geschichte? Ich hatte mal einen lieben Gast aus England hier und der wollte sich die Technische Universität ansehen, weil wir da gerade dran vorbeigegangen sind und das ein sehr schönes Gebäude ist. Und ich habe gesagt, ja, schau mal rein. Und der hat irgendwie gesagt, ja, ist denn das überhaupt möglich? Müssen wir da nicht einen Ausweis herzeigen oder irgendwie gibt es überhaupt freien Zutritt? Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber meines Wissens nach ist es in Österreich so, dass jedes öffentliche Gebäude Zugang zu einer Toilette, freien Zugang zu einer Toilette gewähren muss, für Passantinnen auch. Stimmt diese Geschichte oder ist das eine gute Legende?
Also ich kann es nicht bestätigen hundertprozentig, aber ich denke schon, dass diese Magistrate und andere öffentliche Institutionen, wenn es nicht aus Sicherheitsgründen, ausnahmsweise das Innenministerium oder so, oder verboten,
Gerichte,
ja, Gerichte, schon diese Toilettenanlagen zugänglich gemacht werden müssen. Also es gibt ja nach wie vor noch Orte, wo man eigentlich schnell hin kann. Also zum Beispiel Kinos sind ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, noch rasch aufs Klo zu gehen, ohne dass man da Gebühren bezahlen muss, noch.
Bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben, also bei den Wiener Linien zum Beispiel, da ist es ja nicht mehr möglich, einfach so auf eine Toilette zu gehen, sondern da sind diese 50 Cent und diese Zugangsbarriere jetzt der Standard. Und ich muss sagen, also im Hinblick auf Familien, im Hinblick auf Kranke, im Hinblick auf Menschen mit Behinderung, ich kann mich erinnern, ich hatte einen sehr, sehr lieben Freund, der war Rollstuhlfahrer, der musste einfach aus unterschiedlichen Gründen, wenn er auf die Toilette musste, relativ schnell auf die Toilette. Das war manchmal eine wirkliche Tortur, da rechtzeitig was zu finden. Frauen, ältere Menschen, eigentlich ein jeder und eine jede, hat immer wieder mal das Bedürfnis, schneller eine Toilette aufsuchen zu müssen. Und ich glaube, das wäre was, was in der Stadt ganz, ganz wichtig wäre.
Und man sieht ja auch das Resultat dieser Fehlentwicklung relativ rasch. Also zum Beispiel die U-Bahn-Station Friedensbrücke hatte wie fast alle U-Bahn-Stationen, also auch diese Wagner-Bauten, eben eine Toilette für Männer und für Frauen. Diese Toilette wurde vor einigen Jahren entfernt und hat stattdessen vermietet, die Wiener Linien vermieten dort an einer Bäckereikette die Räumlichkeiten. Dementsprechend gibt es kein Klo mehr. Fazit ist, dass jetzt bei der Friedensbrücke, wenn man unter der Friedensbrücke bei der Station durchgeht, es unheimlich nach Urin riecht, weil die Leute dort einfach dann die Treppen runtergehen und unter der Brücke ihre Notdurft verrichten. Also das Resultat ist ja oft auch so, auch bei Bahnhöfen, wo Gebühren und vor allem viel zu hohe Gebühren verlangt werden, dass die Leute halt woanders hingehen. Und Resultat ist, dass man der Wildpinklerei einfach da Vorschub leistet. Aber das ist offensichtlich an manchen Leuten egal. Also ich glaube, auch hier müsste eigentlich die Politik ansetzen und die Verkehrsbetriebe dazu anregen und zwingen. Sie müssen diese öffentlichen Bedürfnisanstalten wieder einrichten.
Na gut, für uns bleibt eigentlich nur aufzurufen dazu, wer noch nie diese historischen Toilettenanlagen besucht hat, die vielleicht mal anzusehen. Ein wirklich interessantes Erlebnis. Und ansonsten verabschieden sich für heute Andreas und
Walter.
Wichtige Information.
Das Finden von öffentlichen Toiletten ist, wie wir gesehen haben, kein individuelles, sondern ein politisch zu lösendes Problem. Wie man sich trotzdem auf die Schnelle helfen kann, schlagen wir eine technische Lösung vor. Es gibt sie wirklich und sie dürften eine echte Lücke füllen, die Toiletten-Apps. Offensichtlich sind wir nicht alleine mit unseren Ängsten und dringlichen Geschäften. Apps wie Where is Public Toilet oder Toilet Finder haben über 1 Million Downloads. Und selbst wenn man sie nicht unmittelbar braucht, die Datenbanken geben auch Auskunft über öffentliche Toiletten in Santiago de Chile oder Murmansk. Vielleicht ein Tipp für gesellige Winterabende? Will man sich kuriose öffentliche Klos auch hübsch bebildert ansehen, so empfehlen wir den Band Es steht ein Klo im Nirgendwo von Luke Barclay. Zugegebenerweise ein launiger Titel, aber nach der Lektüre akzeptiert man keine Ausrede mehr, dass man selbst an sehr abgelegenen Orten nicht auch eine öffentliche Toilette hinstellen kann. Ein eindeutiges Manifest gegen das Wildpinkeln. Erschienen im Fischer Verlag, Preis 12,40 Euro. Und wenn man nach Besuch einer öffentlichen Toilette aufgrund des hygienischen Zustandes so richtig in Fahrt ist, so kann man bei Thomas Bernhards Alte Meister nachlesen, wie man auf unnachahmlicher Weise in der Frage vom Leder ziehen kann. Die mehrseitige Suade gegen den Schmutz auf Wiener Toiletten, die ja nur eine Entsprechung des inneren Schmutzes der Wiener darstellt, gehört sicher zu den witzigsten Stellen der Weltliteratur. Eine Komödie ersten Ranges, deren letzter Satz programmatisch für die ganze Angelegenheit steht. Die Vorstellung war entsetzlich.